Und auf dieses sein Wort wollen wir jetzt hören, indem wir die Bibel aufschlagen, 1. Samuel 18. Und dort lese ich Ihnen die Verse 1 bis 16 und die Verse 28 bis 30. Wir hören auf Gottes Wort. Als David aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich das Herz Jonathans mit dem Herzen Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Herz. Und Saul nahm ihn an diesem Tage zu sich und ließ ihn nicht wieder in seines Vaters Haus zurückkehren. Und Jonathan schloss mit David einen Bund, denn er hatte ihn lieb wie sein eigenes Herz. Und Jonathan zog seinen Rock aus, den er anhatte, und gab ihn David, dazu seine Rüstung, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gurt. Und David zog in den Kampf und richtete alles recht aus, wohin Saul ihn auch sandte. Und Saul setzte ihn über die Kriegsleute, und es gefiel allem Volk gut und auch den großen Sauls. Es begab sich aber, als David zurückkam vom Sieg über die Philister, dass die Frauen aus allen Städten Israels herausgingen mit Gesang und Reigen dem König Saul entgegen unter Jauchzen mit Pauken und mit Zimbeln. Und die Frauen sangen im Reigen und sprachen, Saul hat 1000 erschlagen, aber David 10.000. Da ergrimmte Saul sehr und das Wort missfiel ihm und er sprach, sie haben David 10.000 gegeben und mir 1.000. Ihm wird noch das Königtum zufallen. Und Saul sah David scheel an von dem Tage an und hinfort. Am anderen Tage kam der böse Geist von Gott über Saul und er geriet in Raserei in seinem Hause. David aber spielte auf den Saiten mit seiner Hand, wie er täglich zu tun pflegte. Und Saul hatte einen Spieß in der Hand und zückte den Spieß und dachte, ich will David an die Wand spießen. David aber wich ihm zweimal aus. Und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm. Aber von Saul war er gewichen. Da entfernte ihn Saul aus seiner Nähe und setzte ihn zum Obersten über 1000 Mann. Und David zog aus und ein vor dem Kriegsvolk und richtete all sein Tun recht aus. Und der Herr war mit ihm. Als nun Saul sah, dass David alles so gut gelang, graute es ihm vor David. Aber ganz Israel und Juda hatte David lieb, denn er zog aus und ein vor ihnen her. Als aber Saul sah und merkte, dass der Herr mit David war und dass seine Tochter Michal ihn lieb hatte, da fürchtete sich Saul noch mehr vor David und wurde sein Feind sein Leben lang. Und so oft die Fürsten der Philister in den Kampf zogen, richtete David mehr gegen sie aus als alle großen Sauls, wenn sie auszogen, sodass sein Name hoch gepriesen wurde. Heiliger Vater, im Namen Jesu kommen wir zu dir und danken dir ganz herzlich für das Vorrecht, heute Morgen hier sein zu dürfen. Danken dir, dass du uns aus den unterschiedlichsten Situationen, in denen wir so drinstecken, herausgerufen hast, und hier hast zusammenkommen lassen in deinem wunderbaren Namen. Und wir danken dir für dein Helfen und Bewahren, Tragen und Führen, auch in den vergangenen Tagen. Und wenn wir jetzt hier sind, dann ist es uns zum einen ein Anliegen, mit Lied und Gebet deinen Namen zu ehren. Du bist ein wunderbarer, einmaliger, unvergleichlicher, herrlicher, einzigartiger Gott. Niemand ist dir gleich. Und wir preisen dich über dieser Güte und Freundlichkeit, Heiligkeit, Weisheit, über deinem planerischen Handeln und Denken, im Großen und Kleinen, Anbetung sei dir. Und zum anderen suchen wir heute Morgen dich, weil wir dich dringend brauchen. Wir brauchen dich für alle unsere Lebenszusammenhänge, in denen wir sind. Brauchen dich als Trost für unsere Seele, als klare Wegweisung für unseren Geist, als Kraftgeber für unsere Schritte. Wir brauchen dich, unseren Gott. Und so bitten wir dich um ein Wort, das uns stärkt, ein Wort, das uns Klarheit gibt, ein Wort, das uns tröstet. Komm du an durch deinen Heiligen Geist, gebrauche du dein Wort, segne den Rainer Wörz für die Verkündigung und segne nicht nur ihn, sondern segne auch alle Mitarbeiter im Kindergottesdienst, die jetzt in diesen Augenblicken ein Stück von deinem Wort weitergeben. Schaff du, dass dein Wort dir Frucht bringt. Hab herzlichen Dank, dass du mit deinem wunderbaren, lebensschaffenden Geist in unserer Mitte bist, der den ganzen Nebel wegnimmt und klares Licht gibt, der aus dem Schlamm auf festen Boden stellt, der aus der Dunkelheit ins Licht hineinführt. Danke dafür. Dir, diesem einzigartigen Gott, sei die Ehre. Dich preisen wir. Dich, der du diesen wunderbaren, höchsten Namen trägst, diesen Jesus-Namen. Gelobt seist du, unser Gott. Amen.
Kennen Sie das Trio Infernale der Psychologen? Hass, Neid, Eifersucht. Und die Psychologie sagt, wenn Menschen von diesen Gefühlen zu stark beherrscht werden, dann tun sie Dinge, die eigentlich unmöglich sind, die undenkbar wären, wenn man einigermaßen klar bei Verstand wäre. Neid und Eifersucht gehören auch für die katholische Kirche zu den 7 sogenannten Todessünden oder Todsünden. Man nennt sie auch Wurzelsünden. Also sie sind nicht die einzigen Sünden, es sind nicht nur Sünden, die zum Tod führen, gemeint ist der geistliche Tod, sondern es sind Sünden, die sozusagen alle anderen Sünden aus sich herausbringen. Das sind die Grundsünden. Ich nenne ihn mal die 7. Natürlich typisch katholische Kirche, alte Kirche, muss man auch sagen, mit lateinischen Bezeichnungen, das ist die Superbia, das ist der Hochmut, der Stolz, die Avaritia, der Geiz, die Luxuria, das verstehen wir schon so, das ist die Genusssucht, Ira, der Zorn, Gula, die Maßlosigkeit, Akedia, die Faulheit und dann eben auch die Invidia, der Neid. Und genau diese Invidia aus dem Trio Infernale der Psychologen und den 7 Todsünden hat Saul neben seinem Ungehorsam geistlich das Genick gebrochen. Und wie wir gelesen haben, sein Sohn Jonathan ist so wunderbar einen ganz anderen Weg gegangen. Und die 2 Figuren, wir sind ja jetzt am 4. Teil der Betrachtung des Lebens des Königs David, diese 2, die so ganz unterschiedlich auf den Weg Gottes mit David reagiert haben, diese 2 sollen in ihrer Unterschiedlichkeit heute in der Mitte des Gottesdienstes stehen, Jonathan und Saul. Wir haben das letzte Mal, ist schon etliche Wochen her, betrachtet, wie der 17-jährige Jüngling David einen unglaublichen Sieg gegen Goliath errungen hat. Und das, was wir jetzt gerade vorgelesen bekommen haben und was Sie mitgelesen haben, das spielt sich nun unmittelbar im Anschluss an diesen gewaltigen Sieg gegen den Riesen Goliath, der ja eigentlich ein Gotteskämpfer im negativen Sinn war, der ja eigentlich der Kämpfer im Fleisch für die Finsterniswelt war. Das war nicht nur irgendeine Auseinandersetzung, sondern das war eigentlich ein Kampf gegen das Volk als Gottesvolk. Und normalerweise hätte ja Saul als der Gesalbte des Herrn eben gegen diesen Goliath antreten müssen, im Namen des Herrn. Und es ist offenbar geworden, wer der wirkliche Gesalbte des Herrn ist und dass Saul auch ein Stück weit verworfen ist, nämlich David hat gegen ihn gekämpft. Keil und Delitzsch, das sei Ihnen nochmal in Erinnerung gerufen, haben gesagt, die beiden bekannten Ausleger aus dem 19. Jahrhundert, Davids Sieg über Gott war ein Wendepunkt in seinem Leben, der ihm den Weg zum Thron öffnete. Aber es wird noch 13 Jahre dauern und wir sind jetzt mit 1. Samuel 18 und dem, was dort geschildert ist, immer noch in der Phase, eigentlich sogar in der Anfangsphase dieser geistlichen Hochschule der 13 Jahre der Zubereitung des Herrn von David für sein Königsamt. Auf seine Weise hat es der Herr gemacht. Wir können sagen, als Hirte hat der Herr ihm es geschenkt, ein liebendes, beschützendes Hirtenherz, aber auch Glaubensmut zu entwickeln. Das Kinospiel, also diese kleine Handharfe. Ja, also wenn Sie im Internet zu Hause sind, dann können Sie mal unter Kino mit Doppel-N oder Harfe Davids oder sowas googeln. Also wenn Sie in Israel vor etlichen Monaten unterwegs waren, da tauchte auch irgendwann mal vorne bei der Leitung eine Frage aus und dann sagte unser Busfahrer so nett, ach, da fragt man Rabbi Google, der weiß alles. Ja? Also ihr könnt bei Rabbi Google mal Kino googeln, so sagt man das einfach. Und dann werden Sie feststellen, es gibt so Nachbarn. Das ist mal ganz interessant. Es versuchen auch Menschen des Glaubens, dieses Kino heute zu bedienen und zu spielen, wie sich das vielleicht angehört haben kann. Aber dieses Kino-Spielen, das macht ihn empfindsam, diesen David, für die ästhetische Seite des Lebens und hilft ihm dann auch, die wunderbaren Psalmen zu komponieren. Und jetzt kommt dann den Königshof. Er wird sozusagen auch eingeführt in die Staatskunst. Und durch seine militärische Laufbahn, er steigt ja relativ schnell auf, macht er auch militärische Erfahrungen. Aber das alles Entscheidende und geistlich Prägende und somit Befähigende hat er vor allem in den schweren Stunden der Verfolgung durch Saul erfahren. Da hat Gott seinen Rohdiamanten geschliffen. Da hat Gott ihn in seine Schule genommen. Und wir haben schon öfters jetzt darauf hingewiesen, 13 Jahre, das finden wir ja auch in dem Leben eines anderen großen alttestamentlichen Glaubensmannes, nämlich Josef. Auch er hat von 17, als ihn seine Brüder verkauft haben, 13 Jahre eine mehr oder weniger harte Zeit hinter sich gehabt, bevor er dann mit 30 Großvisier und regierender Minister in Ägypten zweiter Mann nach dem Pharao wurde. Und so ist bei David auch, 13 Jahre mutet ihm der Herr zu. Es waren nicht nur schwere Jahre, aber eben auch. Und es ist so, das sehen wir schon ganz normal in der Geschichte und das ist auch so ein bisschen die Erfahrung, die wir machen, dass eigentlich schwere Zeiten, Notzeiten, Kriegszeiten, Entbehrungszeiten, dass sie schon ganz natürlich markante Persönlichkeiten hervorbringen. Und vielleicht mangelt es uns in Deutschland auch deswegen an markanten Führungspersönlichkeiten in unserer Zeit, weil wir solche Zeiten eben schon lange nicht mehr gehabt haben. Also nicht, dass Sie mich falsch verstehen, nicht, dass ich sage, das brauchen wir mal wieder, aber es ist doch eben auch ein positiver Erfolg, eine positive Folge von schweren Zeiten. Ich denke etwa an den Großindustriellen Berthold Beitz, der ist ja letztes Jahr gestorben, er wurde 100 Jahre alt, 1913 bis 2013, und er hat im Zweiten Weltkrieg unter Einsatz seines eigenen Lebens etlichen 100 Juden in Galizien das Leben gerettet. Und der Mann war natürlich auch geprägt und das waren wirklich auch Führungspersönlichkeiten, das waren Persönlichkeiten, die hinstehen konnten. Und so will auch Gott den David zu einer geistlichen Persönlichkeit machen. Und deswegen mutet er ihm auch eine schwere Zeit in diesen 13 Jahren zu. Und heute sehen wir auf geheimnisvolle Weise verknüpft Gott den Weg des Gegenkönigs mit dem Weg des ursprünglich zum König Gesalbten, Saul und David. Hätte ja auch anders sein können, oder? Hätte ja auch wirklich anders sein können. Also, dass Gott den David sozusagen irgendwo in einem ganz anderen Eck Israels verborgen zubereitet und Saul geht zu seinen Wegen und die zwei begegnen sich so gut wie nie und dann stirbt Saul und David ist sein Nachfolger. Nein, der Herr verknüpft beide Wege und gerade an diesem Klotz, gerade an diesem zunehmend verfinsterten Saul erhält David einen letzten Schliff kann man nicht sagen, aber erhält er wesentliche Schliffe. Karl Gutbrot sagt, stärkste Bande schlingen sich ohne Davids Zutun um die beiden Gesalbten. Also David erhält in dieser Geschichte, wird das eben auch geschildert, einen doppelten Anschauungsunterricht. Zum einen darf er die Freundschaft Jonathans erleben. Ist es nicht schön? Also wenn Sie die Geschichte lesen, haben Sie nicht auch schon mal den Wunsch gehabt, so einen Jonathan als Freund zu haben? Und eine Jonathanin als Freundin, das war ein wunderbarer Mann. Und ich glaube, er war für David auch ein Vorbild, bin mir eigentlich sicher. Und auf der anderen Seite darf er natürlich erfahren, am verworfenen Saul, wohin Ungehorsam, Neid, Hass und Nichtbereitschaft sich zu beugen führen. Also doppelter Anschauungsunterricht für unseren David. Schauen wir uns mal die zwei unterschiedlichen Reaktionen an. Jonathan und Saul, zwei Wege, auf den Willen Gottes zu reagieren. Zwei Wege, dem Willen Gottes zu begegnen. Zunächst mal müssen wir festhalten, ganz menschlich gesprochen, sind eigentlich beide durch das Auftreten des David, durch die Wahl Gottes zum Verlierer gestempelt. Das muss man klar sagen. Saul war ein Verworfener, er verliert das Königtum. Und ich kann nicht oft genug betonen, Er wurde nicht verworfen und verdammt, sondern er wurde zurückgestuft, verstehen Sie es jetzt bitte richtig, zum Otto-Normal-Israeliten. Er wurde verworfen in Bezug auf das Königamt. Wenn er diese Verwerfung angenommen hätte, wenn er seine Sünden bereut hätte, wenn er zum Herrn gekommen wäre, wenn er dann im Gehorsam seinen Weg gegangen wäre, dann wäre sein persönliches Heil gar nicht in Frage gestellt gewesen. Aber so, durch die Wahl Gottes, das Verwerfen und die Wahl des David, ist ein Verlierer. Er verliert sein Königsamt. Und auch Jonathan ist eigentlich ein Verlierer, denn es war klar, dass mit Saul eigentlich eine Dynastie, eine Königsdynastie, eine Königsabfolge in der Familie Sauls beginnen sollte. Und Jonathan war der Kronprinz und jetzt tritt dieser David aus. Es wird immer klarer, er ist der Mann, der von Gott erwählt ist. Er ist der, der nach Saul König werden soll. Und deswegen ist da Jonathan eigentlich auch ein Verlierer. Aber beide Verlierer reagieren so ganz unterschiedlich. Spätestens seit dem Sieg Davids über Goliath ist Saul nicht mehr der unangefochtene Leader. Je größer David wird, desto mehr erkennt das Volk in ihm immer mehr den wahren Führer Israels. Ich habe schon darauf hingewiesen, eigentlich hätte ja Saul das Haupt des Gottesvolkes von Gott eingesetzt, diesem Zwischenkämpfer, diesem Riesen Goliath entgegentreten müssen. Und David, darüber haben wir ja schon gesprochen, brauchen wir jetzt nicht wiederholen, er tut es ja auch nicht leichtfertig. Er weiß, ich habe gegen diesen Riesen gar keine Chance. Ich bin gar kein Kriegsmann. Er ist auch überhaupt nicht richtig ausgerüstet. Er weiß, wenn der Herr mit mir ist, dann könnte ich auch völlig unbewaffnet diesem Riesen entgegentreten. Denn Gott wird sein Volk tragen, Gott wird seinem Volk helfen und Gott wird mir den Sieg geben. Und so tritt er ja diesem Riesen im Namen des Herrn entgegen. Und er war gewiss, der Herr ist mit mir und ist sehr wichtig für solche entscheidenden Kämpfe, auch heute im übertragenen Sinn. Wenn man eben daran zweifelt, dass Gott hinter einem steht, dass Gott mit einem ist, dass Gott einen gesandt hat, dass Gott einem diesen Auftrag gegeben hat, dann wird es sehr schwierig. Man kann sich da natürlich auch vertun. Sie haben vielleicht vor einigen Monaten auch gelesen von diesem Tod eines Bruders, eines Pfingstpastors, der nach einem Schlangenbiss in den USA gestorben ist. In den USA gibt es seit rund 100 Jahren eine Bewegung, vielleicht auch schon länger, aber mindestens 100 Jahre, wo man Markus 16, diesen Schluss, der ist ja gar nicht in allen Grundtexten bezeugt, aber ist jetzt nicht unser Thema, aber falsch versteht und sagt, selbst wenn euch Schlangen beißen, werdet ihr nicht sterben. Also gemeint sind natürlich Giftschlangen, ja. Selbst wenn euch Giftschlangen beißen, wird das Gift euch nichts anhaben können. Und so gibt es seit 100 Jahren mindestens eben dieses sogenannte Schlangenritual in Pfingstgemeinden in den USA. Und Pastor Jamie Cotts hat dieses Schlangenritual eben auch praktiziert und ist jetzt 42-jährig vor einigen Monaten gestorben. Es hat ihn nämlich eine Giftschlange gebissen und er hat jegliche ärztliche Hilfe verweigert, gesagt, ich verlasse mich auf Markus 16, auf diesen Schluss, und hat sich auf sein Wohnzimmersofa gelegt und ist dann gestorben. Er wurde schon öfters gebissen, hat jedes Mal überlebt, etliche haben Finger verloren, in seiner Gemeinde ist schon früher eine Frau gestorben, aber hat eben gedacht, er handelt im Namen des Herrn. Aber das war ein Irrtum. Das war falsch verstanden und so kann man mit Gottes Wort nicht umgehen. Aber David wusste, ich stehe hier gegen diesen Riesen im Namen des Herrn. Und nun ist jeder Sieg, jede Anerkennung des David, auch von Seiten des Volkes, jede Bestätigung, die Gott David zukommen lässt, ist gleichsam ein Schlag für Saul. Denn es bestätigt ihm, dass nicht er nunmehr der Gesalbte des Herrn ist, sondern dass es ein anderer ist. Wie früh er weiß und geahnt hat, dass es David sein wird, das muss ein Stück weit offen bleiben, zu diesem frühen Zeitpunkt wohl noch nicht, aber später hat er klar gewusst, David ist der Erwählte des Herrn. Und wir haben schon gesagt, Jonathan könnte sich auch als Verlierer sehen. Und wie wunderbar reagiert dieser Mann. Wie wunderbar reagiert dieser Mann. Saul sagte ihm später, Mensch, du hast doch, Jonathan, ich weiß gar nicht, ich schätze dich, du bist ja mein Sohn, aber irgendwie hast du manchmal nicht alle Tassen im Schrank. Er sagt, wir machen es wie alle anderen orientalischen Herrscher zu der Zeit kann man streichen, das geschieht zum Teil bis heute, gefährliche Gegner am Königshof oder mögliche Konkurrenten um den Thron, was werden die in der orientalischen Welt? die werden einfach beseitigt. Und das sagt auch Saul zu Jonathan, ich kapiere dich, ich verstehe dich gar nicht, denn all die Tage, 1. Samuel 20, Vers 31, all die Tage, die der Sohn Isais auf Erden lebt, wirst weder du noch deine Königsherrschaft Bestand haben. Also, jetzt eins und eins zusammenzählen, lass uns gemeinsame Sache machen, lass uns David töten und dein Weg zum Thron ist gesichert. Aber ich habe es jetzt schon gesagt, sie reagieren so ganz unterschiedlich. Das müssen wir mal deutlich herausstellen. Während Saul mit Neid, Eifersucht und Hass reagiert, eigentlich zutiefst gegen Gott. Er lässt alles an David aus, aber eigentlich ist ja die Weichenstellung, die Gott vorgenommen hat, Eifersucht, Hass und Neid, reagiert Jonathan mit Freundschaft und Liebe. Und das hat Konsequenzen. Das hat Konsequenzen. Ich habe im Eingangswort gesagt, das hat Saul geistlich das Genick neben seinem Ungehorsam gebrochen. Er geht geistlich kaputt. Er wird immer blinder für seine Sünde. Er entfernt sich nicht nur von Gott, sondern auch von seiner Familie, insbesondere auch von Jonathan. Es wird immer einsamer um diesen Wolf. Er kommt immer mehr unter die Macht dunkler Mächte. Er hat immer mehr Neid, Eifersucht, Missgunst und auch Hass in seinem Herzen. Er wird förmlich von ihnen regiert, bestimmt. Und auf der anderen Seite ist er Jonathan, der sich mitfreuen kann und der auch nicht blind für die eigene Sünde und für die Gerechtigkeit Gottes ist. Er hat noch ein gutes Urteilsempfinden. Saul ist ja total ungerecht. Jetzt unterstellen wir mal, er hätte als regierender König, wenn er den David als Konkurrenten erkennt, und nicht akzeptiert, dass Gott diese Wahl getroffen hat, dann hätte man ihm vielleicht, sagen wir mal, menschlich gesprochen zubilligen können, dass er einen, der sozusagen auf seinen Thron ihm folgen soll, dass er den vom Hof beseitigt und dass er dessen Karriere nicht noch gerade fördert, ja? Okay, wäre zwar auch nicht richtig gewesen, gell? Sie gucken so entsetzt, aber wäre auch nicht richtig gewesen, aber hätte er ja machen können. Aber er geht ja viel weiter. Obwohl dieser Mann ja nichts getan hat, was den Tod verdient, sagt er, ich muss ihn dennoch töten. Es hilft alles, ich muss ihn töten. Und er wird blind, während Jonathan das Unrecht sieht. Er sagt in Kapitel 20 des 1. Samuel-Buchs, warum soll er sterben, was hat er getan? Das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Alle Rechtsprinzipien werden verletzt. Jonathan ist ein Mann der Freundschaft, der Treue, der Liebe und der Verbundenheit. Und bevor wir daraus Konsequenzen ziehen, wollen wir das noch ein bisschen genauer betrachten. Schauen wir uns nochmal die negative Seite an mit Saul. Je erfolgreicher David ist, je mehr nach oben steigt, desto mehr wächst der Hass und die Eifersucht im Herzen des Sauls. Als die Frauen singen, Saul hat Tausende erschlagen, aber David Zehntausende, da ergrimmte Saul sehr. Er wurde sehr zornig und das Wort missfiel ihm. Ob stimmt oder nicht, spielt gar keine Rolle. Es kann nicht sein in Israel, dass einer über mir steht. Es kann nicht sein, auch nur vorübergehend, dass einer mehr Ehre bekommt als ich. Ich habe hier die Leitung und da werden die Ellbogen ausgefahren und über mir ist keiner. Er wurde sehr zornig. Sie haben David Zehntausende gegeben und mir 1000. Ihm wird noch das Königtum zufallen. Er ahnt schon, vielleicht inspiriert von den dunklen Mächten, die immer mehr in seinem Leben Raum gewinnen. Er ahnt schon, David könnte der sein, der, nachdem Samuel mir meine Verwerfung gesagt hat, der sein, der nach mir kommen wird. Und dann heißt es noch, Vers 9, und Saul sah David scheel neidisch an von diesem Tag an und hinfort. Es ist ja ein bisschen ein Geheimnis, was eigentlich im Volk, was eigentlich am Königshof von der Verwerfung Sauls und der Wahl der Salbung Davids bekannt war. Man hat den Eindruck, dass das Wort, das Samuel an Saul gerichtet hat, dass er vom Herrn verworfen ist, eigentlich die ganze Zeit ein Stück weit nur unter diesen vier Augen geblieben ist. Ich weiß nicht, ob Samuel später, als David ihn nach seiner Salbe auch nochmal besucht hat, darüber ihn informiert hat, der Saul ist verworfen, könnte sein. Aber das scheint ziemlich im Verborgenen gelaufen zu sein. Das andere, dass David sozusagen zum König, Gegenkönig gesalbt wurde, das scheint zunächst auch verborgen gewesen zu sein. Aber Andrea Schäfer hat mich da auf eine schöne Sache aufmerksam gemacht. Es könnte auch so gewesen sein, dass das durch die sogenannte, gab es damals schon, Pietistenpost so Stück für Stück im Volk bekannt wurde. Ja? Warum? Ja, da waren ja Leute beteiligt, die den Schnabel nicht halten können. Das ist ja oft das Problem. Leute, die den Schnabel nicht halten können. Wir waren da dabei. Na, da war die Familie, da waren vor allem die Brüder des David dabei, die haben das ja mitbekommen. Und könnte gut sein, Sie wissen ja, wie die Pietistenpost funktioniert. Psst, komm mal her, hast schon gehört, aber sag's niemand. Ja? Und so geht es natürlich dann, und so könnte im Lauf des Volkes, der Zeit, dem Volk das bekannt geworden sein. Irgendwann, jedenfalls später, wusste es jeder, David soll der Nachfolger Saul sein. David ist der Erwählte des Herrn. Und dieser Neid, der sich bei Saul eben einstellt, der kanalisiert sich immer mehr in Hass. Sein Herz wird zunehmend verfinstert. Schauen Sie noch mit hinein in den 10. Vers. Da heißt es, und es ist kein Zufall, dass der böse Geist über Saul kommt und er geriet, so heißt es nun in der Luther-Übersetzung, in Raserei. Eigentlich müsste man übersetzen, er redete prophetisch. Aber die Übersetzer haben wahrscheinlich gesagt, das bringt nur Missverständnisse. Wir machen gleich deutlich, dass es was Negatives ist. Man müsste nämlich natürlich erklären, sagen, er redete prophetisch in einem bösen Geist. Es gibt eben auch ein dämonisches Wirken der Geister in Rasen und Reden. Und jetzt spielt David sein Kinnor, und im Unterschied zu 1. Samuel 16, Vers 23, wo wir noch lesen, als der böse Geist über Saul kam, spielte David Kinnor und Saul fand Erleichterung, hilft's ihm jetzt nicht mehr. Wir merken richtig, wie dieser Mann durch seine Unbußfertigkeit, durch seinen Hass, seinen Neid, seine Eifersucht, sein sich vor Gott auch nicht beugen wollen, Stück für Stück nach unten rutscht, wie sein Herz immer finster wird. Verstehen Sie, natürlich ab einem gewissen Punkt war es ein Weg, den er gehen musste. Aber sehen Sie, das ist alles nicht vom Himmel gefallen, auch nicht in unserem Leben. Da stehen konkrete Entscheidungen dahinter, gegen Gott, gegen das sich beugen vor Gott. Und dann geht's in den Keller. Jetzt hilft ihm nicht einmal das geistesvollmächtige Seitenspiel des David. Im Gegenteil, es stachelt ihn noch an. Da wirft den Speer nach ihm. Sein Herz war zunehmend verfinstert. In Vers 12 heißt es, und da müssen Sie nochmal gedanklich mitvollziehen, eigentlich kann man es ja gar nicht glauben, wenn es nicht dastehen würde, Saul fürchtete sich vor David, Begründung, und Saul war ja ein Gottesmann eigentlich, Gesalbter, der König Israels, neben dem Hohepriester, der von Gott eigentlich vorgesehene geistliche Führer des Gottesvolkes. Und dieser eigentlich Gottesmann, der sagt, ich fürchte mich vor David, schauen Sie mit rein, denn der Herr ist mit ihm. Na hallo, na der hätte doch hüpfen vor Freude müssen, die Hände klatschen. Der Herr hat mir noch einen gegeben und der Herr ist mit ihm. Aber er ist zerfressen von dem Gedanken, dass er nicht mehr die Stellung hat, die er gern für sich hätte. Er steigert sich immer mehr, er entfernt ihn aus seiner Nähe, er hält die Nähe nicht mehr aus. Das ist ja immer so, wenn jemand glaubt, er hätte die Berufung und das Leitungsamt, dann pflügt er alles zur Seite, was ihm im Weg steht. Da ist für kein anderer mehr Platz. Als Saul sah, dass David alles so gut gelang, da graute es ihm vor David. Aber ganz Israel und Juda hatte David lieb. Und dann in Vers 28, als aber Saul sah und merkte, dass der Herr mit David war und Michael ihn lieb hatte, da hat der Saul die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Jetzt auch noch die eigene Familie, schon der Jonathan und jetzt auch noch Michael. Das war ja eigentlich eine Falle. Wir haben die Textpassage jetzt nicht gelesen, aber Sie kennen Ihre Bibel, hoffe ich. Denn ursprünglich hat er schon gesagt, der Mann, der Goliath besiegt, der soll Schwiegersohn des Königs werden. Danach hat er davon nichts mehr gesagt. Und jetzt, als David so aufgestiegen ist, will er ihm eigentlich eine Falle stellen. Er will ihm, es ist eine politische Hochzeit, also man will die Truppenführer, die Militärführer, die Generäle, will man an das Königshaus binden, das war nicht unüblich, und indem man sie an Königstochter heiraten lässt. Aber in dem Fall verband er damit böse Gedanken. Er sagte nämlich, ich will als Brautpreis, und das ist für uns jetzt komisch, aber es war halt einfach so damals, 100 Vorhäute der Philister fordern. Ja, David hat den Zweihänder gebracht, er musste die natürlich töten, ja, ist klar. Aber der Plan, den eigentlich Saul damit verbannt war, dass David umkommt, war nicht wirklich der Wille, dass Michael seine Frau wird. Und jetzt, es gelingt alles, also aus der Sicht Sauls geht alles schief und jetzt, Michael hat ihn auch noch lieb. Jetzt kommt auch das Unglück noch dazu. Da fürchtete sich, Vers 29, Saul noch mehr von David und wurde sein Feind sein Leben lang. Ganz anders Jonathan. Vers 1 haben wir gelesen. Das Herz Jonathans verband sich mit dem Herzen Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Herz. Und da haben nun einige gemeint, die nicht unbedingt vom Glauben her argumentieren, da könnte man was Homoerotisches daraus lesen. Da können Sie getrost vergessen. Aber eine ungeheure Freundschaft, ein Verbundensein im Geist und in der Liebe. Bube und Rosenzweig, die haben das noch anders verdeutscht. Sie haben gesagt, Jonathans Seele verknotete sich mit Davids Seele und er gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Das heißt, ein Stück weit hat Jonathan sich an David gebunden. Er hat sein Schicksal sozusagen auch an David gebunden. Ich meine, wenn Sie total mit jemandem verknotet sind und der geht unter, dann gehen Sie mit unter. Das war ein Blick des Glaubens, den dieser Mann geschenkt bekommen hat. Und Vers 3 heißt es dann, und Jonathan schloss einen Bund mit David, denn er hatte ihn lieb wie sein eigenes Herz, wahrscheinlich Nefesh Seele. Und Jonathan zog seinen Rock aus, den er anhatte, und gab ihn David, dazu seine Rüstung, sein Schwert, sein Bogen und seinen Gurt. Und man könnte sagen, das war fast eine unbeabsichtigte prophetische Handlung. Der Thronnachfolger, also sowas wie der Prinz Charles, bloß der kommt vielleicht nie dran, ne? Aber Jonathan war ja auch der Thronnachfolger, er gibt... Ich glaube nicht, dass er es bewusst gemacht hat, aber er gibt seine Prinzinsignien dem David und bringt damit, bewusst oder unbewusst, können wir jetzt mal offen lassen, der Text sagt es nicht zum Ausdruck, du bist der wahre Nachfolger. Andere sehen auch ein Ritual, das man im Altertum hatte, eben die Waffenbruderschaft wird besiegelt, man tauscht die Rüstung aus und da aber David ja nichts hatte, außer seinen Hirtenstab, gab es von seiner Seite nichts, was er Jonathan geben hätte können und so bleibt es bei diesem einseitigen Akt. Also wir sehen, Jonathan und Saul, zwei Wege auf den Willen Gottes zu reagieren, zwei Wege dem Willen Gottes zu begegnen. Der Wille Gottes war, Saul soll nicht mehr König sein, und David soll der wahre König sein. Der eine akzeptiert den Willen Gottes und sieht, wie der Herr David bestätigt und Schritt für Schritt zum Ziel führt. Der andere rebelliert und versucht alles, um das zu verhindern. Letztlich kämpft er sogar gegen Gott. Der eine freut sich mit, ist bereit, sich unterzuordnen und ist zufrieden mit der Rolle, die Gott ihm zuordnet. Der andere sinkt immer tiefer in eine Spirale des Neides, des Hasses und der Sünde. Er kämpft wie besessen bis zum Schluss. Auch den Tod vor Augen lässt er nicht von diesem zunehmend aus seiner Sicht diabolischen Kampf. Ist doch verrückt. Er muss sterben. Das sagt ihm Samuel durch die Hexe von Endor, ist eine spezielle Geschichte, wir werden sicherlich noch drüber sprechen. Sagt ihm, morgen wirst du bei mir sein, du und deine Söhne. Und Saul ist so getroffen, der liegt völlig am Boden, kann nicht mehr, bricht total zusammen. Und dann müssen sie ihm was zu essen geben und so weiter. Und so einigermaßen kriegen sie ihn wieder auf sein Pferd oder auf sein Kamel oder Dromedar, mit was er immer auch in die Schlacht geritten ist. Und er kämpft auf dem Gebirge Gilboa. Ich war jetzt erst vor kurzem dort. Und immer wenn ich dort bin, denke ich an diese Schlacht bei Bet-Shean, am Gebirge Gilboa. Da ist Saul und seine Söhne gefallen. Und jetzt hätte man doch denken können, wenn er dieses Wort des Samuel doch so ernst nimmt, dann hätte er doch in dieser Nacht sagen müssen, Mensch, Herr, was habe ich gemacht und wo bin ich gelandet? Nein, er kehrt nicht um. Wie besessen kämpft er zuletzt und will immer noch die Thronnachfolge sichern. Und Jonathan, er versucht den Spagat zwischen Vater und Freundestreue. Es ist für ihn unheimlich schwierig. Er will weder seinen Vater verraten, den ursprünglich Gesalbten, Noch will er den Freund, den von Gott erwählten, den großen neuen König, den Gegenkönig zur Zeit Sauls, verprellen. Er versucht also den Spagat zwischen Vater und Freundestreue als Mann des Glaubens auch zwischen den zwei vom Herrn Erwählten. Er spricht David Mut zu, ohne seinen Vater zu verraten. Also wenn Sie diese Geschichte einmal anschauen und verfolgen und schauen mal nur auf Jonathan, wie Jonathan sozusagen versucht, in einer für ihn äußerst schwierigen Situation seinen Weg im Glauben und im Geist Gottes zu gehen. Ist manchmal schwer. Er spricht David Mut zu, ohne seinen Vater zu verraten. Wir lesen das in 1. Samuel 23, Vers 17. Da sagte er: Fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht finden. Du wirst König über Israel werden. Er ist Prophet. Du wirst König über Israel werden. Das war zu einem Zeitpunkt, als David ganz schön ins Zweifeln gekommen ist, als er sich in Lebensgefahr befand und als er total am Boden war. Du wirst König werden, sagt der Prinz, der Kronprinz. Ist so gekommen. Und dann sagt er noch etwas, und ich werde der Zweite nach dir sein. Und ist so gekommen. Ihr Schriftgelehrten, ist so gekommen. Ist nicht so gekommen. Zuerst mal müssen wir feststellen, er hat die Akzeptanz, David über sich zu akzeptieren. Er akzeptiert die Entscheidung Gottes. Du wirst König sein. Ich werde nicht die Nummer eins sein. Ich sage jetzt mal, bestenfalls die Nummer zwei. Und er sagt, ich werde der Zweite hinter dir sein. Aber Gott hat es ja verhindert. Ich habe schon gesagt, auf dem Gebirge Gilboa ist nicht nur Saul gefallen, sondern auch die Söhne Sauls, jedenfalls ein Teil, und eben auch Jonathan. Aber wissen Sie, ich könnte mir gut vorstellen, wir werden die David und Jonathan ja im Reich Gottes wieder sehen. Die sind ja da. Schon bei Abraham, Isaac und Jakob sagt der Herr, ihr irrt sehr, Sadduzäer. Sie leben alle dem Herrn, sind alle in einer Vorherrlichkeit beim Herrn, werden sie alle sehen im Reich Gottes. Und da bin ich überzeugt, da ist natürlich auch der König David da. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Wort dann auch eine Erfüllung finden wird im Reich Gottes. Und dann sagt er noch, und auch mein Vater Saul hat erkannt, dass es so ist. Er macht später noch weitere Bünde mit David. Die Liebe und die Freundschaft ist immer mehr gewachsen, während auf der anderen Seite der Hass, der Neid und die Eifersucht im Herzen Sauls wachsen. Es heißt in 1. Samuel 20, 41, und sie küssten einander und weinten miteinander, David aber am allermeisten. Und Jonathan sagte zu David: Geh hin in Frieden, was wir beide im Namen des Herrn geschworen haben. Dafür wird der Herr zwischen mir und dir und zwischen meinen Nachkommen und deinen Nachkommen auf ewig Zeuge sein. Ungehorsam, Neid, Missgunst zerstören. Immer wieder lesen wir von Neid und Missgunst als Ursache schwerster Sünden. Die Invidia ist eben doch eine Wurzelsünde. Kain war neidisch auf Abel und ermordete ihn. Die Brüder Josefs waren eifersüchtig auf Josef und verkauften ihn. Die Führer Israels verklagten aus Neid Jesus vor Pontius Pilatus und freuten sich dann über seinen Tod am Kreuz. Diotrephes lästerte aus Neid über die Leiter der Gemeinde und will selbst der Erste sein. 3. Johannes 1, Vers 9. Zu Recht sagt der französische Dramatiker Molière im 17. Jahrhundert: Die Neider sterben wohl, doch niemals stirbt der Neid. Bis heute nicht. Man kann ja auf so viele Sachen neidisch sein. Kommen Sie mal her, ich sage Ihnen ein Geheimnis. Auch auf der La Höhe. Ich habe jedenfalls davon gehört. Der Neid stirbt nicht, die Neider wohl. Und so frisst der Neid in den Herzen sich durch die ganze Geschichte der Welt hindurch. Macht Herzen kalt, lieblos, unbarmherzig und hasserfüllt. Kein Wunder, ist doch der Urneider der Teufel selbst. Der Christus sein Amt und seine Stellung neidet. Man will doch ganz kurz, bevor wir noch auf ein paar praktische Dinge kommen, sagen, das ist ja, diese ersten drei Könige Israels beleuchten ja in einem prophetischen Bild eine Wahrheit auf höherer Ebene. Der Urneider ist der Teufel. Und er neidet dem Christus, dem großen David. Wir haben die ersten drei israelitischen Könige als prophetisches Modell. Saul stellt Satan dar, David den leidenden, verfolgten Christus und Salomo den Christus im Friedensreich, der in Herrlichkeit herrscht. Und so ist auch Saul als ein Bild auf Satan, der als schirmender und gesalbter Cherub von Gott auserwählt wurde. Und obwohl Satan als herrlichstes Geschöpf mit überragenden Gaben und Fähigkeiten ausgestattet war, war er doch neidisch und wollte noch eins höher. Ist ja auch immer wieder so, dass man von Dingen hört, es gibt's doch nicht, der hat doch oder die hat doch schon so viel, wie kann sie noch straffällig werden, um noch mehr zu haben oder um noch eine Position aufzusteigen. Und bei anderen sehen wir es sofort, wir müssen auch unser eigenes Herz fragen. Zufrieden mit dem, was Gott ins Leben gegeben hat? Der Teufel war nicht zufrieden. Er wollte an die Stelle des Christus. Und so ist David ein Modell auf den angefochtenen, den leidenden Christus, übrigens heute auch noch in den Gliedern seines Leibes. Und wenn der Herr gekommen ist und der Teufel gebunden ist, dann das stellt Salomo dar, ist der Christus in seiner Herrlichkeit, im Gottesreich, wo der Teufel gebunden ist, das messianische Reich da ist. Wir sehen also, Neid macht blind für die eigenen Fehler, macht unzufrieden, vergiftet die Beziehung zu Gott und Mensch und macht auch unfähig, Gottes Wort aufzunehmen. Ich weiß nicht, ob Sie was gegen mich haben, ich hoffe jetzt mal nicht, ja. Aber fiktiver Fall, theoretisch, ich gebe ja auch manchmal Grund, gebe ich ja zu. Ha? Okay, aber wenn es jetzt so wäre, ich glaube, wenn Sie dann überhaupt gekommen wären, aber wenn es jetzt so wäre und Sie würden sagen, der da vorne kann doch still sein und wenn die anderen wüssten, was ich von dem weiß und so weiter, dann würden Sie auch es sich selbst unmöglich machen, das Wort Gottes, das der Herr jetzt spricht, zu hören. Logisch. Ging mir selber schon so. Du bist völlig überlagert von anderen Dingen und kannst das nicht aufnehmen, was Gott durch den Bruder sagen will. Wir haben das auch in der Bibel immer wieder. Als Paulus auf der ersten Missionsreise in Antiochien in Pisidien, da gibt es eine ganze Reihe von Antiochien, in Antiochien in Pisidien seine große Rede hält, da waren die Juden, er hat zunächst in der Synagoge gesprochen, relativ offen. Aber nachher sagen sie, in einer Woche wollen wir nochmal am Sabbat dich hören und da versammelte sich fast die ganze Stadt und dann heißt, als die Juden das gesehen haben, was der für einen Zulauf hat und was der für einen Wirkungskreis von Gott geschenkt bekommt, da wurden sie eifersüchtig und lästerten. Und dann hat das Evangelium bei ihnen auch nicht zünden können. Wer neidisch und eifersüchtig ist, macht das Wort Gottes zunichte in seinem Leben. Der Neid ist eigentlich ein doppelter Vorwurf an Gott. Erstens, ich habe zu wenig. Zweitens, der andere hat zu viel. Schon der Philosoph Schopenhauer sagt, wir denken selten an das, was wir haben, aber immer an das, was uns fehlt. Sie auch? Wir denken immer an das, was wir haben. Nein, Entschuldigung, ich habe es ja falsch gesagt. Ja, freudscher Versprecher, ich weiß. Wir denken selten an das, was wir haben, aber immer an das, was uns fehlt. So ist richtig. Was war nun bei Jonathan anders als bei Saul? Warum wurde er nicht vom Neid zerfressen, obwohl er doch auch Grund hatte, neidisch zu sein? Was ist eigentlich das Gegenteil von Neid? Mitfreuen. Der Neider gönnt dem anderen nichts. Er ist missmutig. Er freut sich nicht darüber. Das Gegenteil von Neid ist, ich freue mich von Herzen, dass Gott dir das gibt. Ich freue mich von Herzen, dass dir es gut geht. Ich freue mich von Herzen über deinen beruflichen Erfolg. Mitfreuen. Wir sehen, das ist auch so schön am goldenen Blatt der Bibel, der Geschichte über den verlorenen Sohn, der ja dann wiedergefunden wird. Und da ist der ältere Sohn und ein großes Kennzeichen des älteren Sohns ist sein Missmut. Und er kann sich absolut nicht freuen wie der Vater. Da steht griesgrämig und beleidigt da draußen und klagt den Vater an. Er kann sich nicht mitfreuen. Wissen Sie, die kalte Hand des Neides und des Eifersuchts und der Missgunst griff auch nach dem Herzen Jonathans. Jonathan war ein Mensch mit Fleisch und Blut, wie wir auch. Er war nicht besser als andere Menschen. Der Unterschied war, Jonathan ging mit dieser Anfechtung zum Herrn. Am Herz Gottes konnte das Herz des Jonathan gesunden. Am Herz Gottes konnte er diesen Neid loswerden, diese Eifersucht, diese Missgunst. Am Herz Gottes lernte er, sich in den Willen Gottes zu fügen. Und Saul hat genau das Gegenteil gemacht. Saul hat sich von Gott entfernt. Er wollte sich nicht vor Gott beugen. Er begab sich nicht zu Gott. Und das ist der eigentliche Schlüssel. Das ist der eigentliche Schlüssel. Am Herz Gottes können wir gesund werden, kann unser Herz verändert werden. Und wenn wir uns von Gott entfernen, dann sind wir unserem eigenen Herzen ausgeliefert. Naja, und wenn Sie schon länger dabei sind, dann brauche ich nichts sagen, was das bedeutet, was da alles hochkommen kann. Kennen Sie das? Was da alles hochkommen kann. Wenn also der Apostel Petrus sagt, legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden, dann fordert er nicht auf zum Kampf gegen die Invidia und die anderen Dinge, sondern er sagt, du musst zu Jesus damit kommen. Legt ab, also zunächst mal stellt er aber fest, man hat's an. Es ist da. Wenn Sie mir sagen, leg doch bitte dein Jackett ab, dann gehen Sie ja hoffentlich davon aus, dass ich eins anhabe, sonst macht diese Aufforderung keinen Sinn. Stimmt's? Und wenn Paulus sagt, legt ab, dann sagt er, das ist in eurem Leben da. Das weiß ich, sagt Petrus. Ich bin ja auch ein Mensch wie ihr. Aber ablegen kann man nicht in eigener Kraft. Man kann nicht gegen die Sünde kämpfen, aber man kann damit zu Jesus kommen. Das hat Jonathan jetzt im Alten Bund getan. Er kam zum Herrn damit. Hat ihm gesagt, Mensch, in mir sind auch diese Regungen. Was war ich doch auf ein Glaubensmann bei dem Sieg gegen die Philister? Und was habe ich doch alles getan? Und weil mein Vater sündigt, verwirfst du auch mich gleich mit. Es ist nicht ungerecht. Ich habe doch nichts getan. Ich kann mir vorstellen, wie er auch mit Gott gerungen hat, aber wie sein Herz verändert wird. Und das dürfen wir auch. Wenn diese kalte Hand der Eifersucht, des Neides, der Missgunst nach unseren Herzen greift. Zu Jesus damit. Zum Herrn damit. Ein offenes Bekenntnis. Und was geschieht dann? Was macht unser Herr mit unserem von Neid angefochtenen, vielleicht schon angefressenen Herzen? Es geschieht ein Blickwechsel. Die Blickverengung wird aufgehoben. Der Herr gibt uns wieder einen weiten Horizont. Ich darf auch unter anderem all das wieder erkennen, was ich habe. Hinter Neid steckt ja auch die Angst, zu kurz zu kommen. Ich sehe gar nicht mehr, ich fühle was Gott mir geschenkt hat. Ich bin fixiert auf das, was ich nicht habe. Und Gott will mir den Blick wieder weiten. Er will die Blickverengung wegnehmen. Wie gut haben wir es doch. Ich weiß, dass es unter uns auch welche gibt, die in ganz schwierigen Verhältnissen sind. Aber so auf die Masse gesehen, wie gut haben wir es doch. Ich habe das schon manchmal gesagt, wenn wir haben sie, und deswegen bin ich so froh, dass wir immer wieder Missionsvorträge haben und die Berichte aus anderen Ländern, so ein bisschen habe ich das ja auch in Afrika selber gesehen oder in Asien. Ich bin schon manches Mal da dabei gesessen und habe mir die Bilder mit angeschaut, die Berichte von diesen Ländern. Und ich bin nach Hause gegangen und habe gesagt, ich habe mich fast geschämt, wie gut es uns geht. Und wenn ich da vielleicht eine Stunde davor hochgegangen bin und unzufrieden war. Bei Jesus kriegen wir wieder Freude, werden wir wieder dankbar, wird das Herz wieder weich und barmherzig. Ich werde wieder frei. Ich kann mich wieder mitfreuen über das, was Gott anderen gibt und schenkt. Bei Jesus bekommen wir eine neue Perspektive auf unser Leben. Wir dürfen neu die Gnade in unserem Leben erkennen. Und so können wir auch an der Gnade Gottes uns im Leben anderer freuen. Neid ist Mangel an Freude über das, was Gott in meinem Leben getan hat und tut. Kein Kampf, zu Jesus damit, dann können wir gesunden. Der Psalmist sagt, gedenke meiner, o Herr, suche mich heim mit deinem Heil. Und jetzt interessant, Ergebnis, dass ich mich freue an der Freude deines Volkes und mich deines Erbteils rühme. Das ist Psalm 106, Verse 4 und 5. Der Undank macht engherzig, gedrückt, unfrei und neidisch. Und der Dank befreit. Dankbarkeit gegen Gott, zu Gott kommen, ist die Waffe gegen Neid. Dankbarkeit gegen Gott verwandelt unser Herz. Du bist unzufrieden und neidisch. Fang an, Gott zu danken. Und wir schließen. Ich habe schon dann und wann mal erzählt, dass Gott manchmal uns das auf drastische Weise zeigen muss, was wir eigentlich alles an Gnade und an Segen im Leben haben. Wenn Sie dann plötzlich im Krankenhaus sind und nichts mehr selbstverständlich ist, dann sind Sie nach 1-2 Wochen vielleicht mit Schmerzen, Sorgen und Bangen auch in der Familie froh, wenn bloß alles so wieder ist, wo Sie vorher vielleicht so unzufrieden waren. Und so dürfen wir dankbar sein. Wir sind nicht verkauft, den Sauls Weg zu gehen. Wir können den Jonathans Weg gehen im Geist der Liebe, im Geist Christi. Mit und an Jesu Herz kann das gelingen. Amen. Wir wollen beten und ich darf Sie bitten, sich dazu zu erheben. Lieber Vater, wir danken dir, dass du uns diese alttestamentlichen Geschichten gibst, die sie alle so zugetragen haben, auch als Spiegelbild für unser Leben. Und für das, was der Mensch überhaupt ist, und wir kennen das auch, Neid, Missgunst, selber der Erste sein wollen, andere wegdrängen, anderen etwas nicht gönnen und was auch anderes im Leben sein mag. Und es ist so schön, dass du gekommen bist, dass du das Evangelium gebracht hast, dass wir diesen Kräften und Mächten in unserem Herzen nicht ausgeliefert sind, dass wir nicht einfach in diesem bösen Herzen untergehen müssen, sondern dass du am Kreuz auf Golgatha eine Erlösung gewirkt hast, dass du für uns gestorben bist und dass du auferstanden bist und dass auch in unserem Leben Neues werden darf, in deiner Hand, an deinem Herzen. Und wir danken dir, dass es diese wunderbare Möglichkeit gibt, mit all diesem Negativen, mit all diesem, was unser Herz auch so nach unten ziehen will, zu dir zu kommen, es dir zu bekennen, ins Licht zu stellen und dass du dann eine Veränderung, eine Verwandlung schenkst. Eine wirkliche Freude, eine wirkliche Dankbarkeit, ein wirkliches sich mitfreuen mit dem anderen, ein frei und fröhlich werden, ein dir entgegengehen. Hab du Dank, dass das möglich ist und dass das heute möglich ist. Und du weißt, wo du jeden Einzelnen angesprochen hast, wo jeder Einzelne auch die Kräfte, diese bösen Kräfte in seinem Leben spürt. Und schenkst, dass wir das dann jetzt festmachen, dass wir dir das bringen, immer wieder bringen, und dass wir dann auch die befreiende Kraft deines Geistes erleben dürfen. Dass das Evangelium, dass der Christus in uns Gestalt gewinnt. Und so danken wir dir für diesen Gottesdienst, danken dir für die Gemeinschaft und dein Wort und danken dir auch, dass du mit uns in die kommende Woche gehst, dass du uns segnen willst, dass du uns führen willst, schirmst und schützt, wie es dir gefällt. Ach, was bist du für ein wunderbarer Herr. Wir sind so froh, dass wir dich kennen dürfen und dass wir dich haben dürfen. Gepriesen seist du. Amen.